Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Außerdem möchte ich heute ganz viele Gäste begrüßen. Wir begrüßen eine Gruppe von Hospitanten aus dem Auswärtigen Amt. Seien Sie uns herzlich willkommen. Und wir begrüßen Auszubildende des Radio Hitwave, eines Ausbildungs- und Jugendradiosenders. Auch Sie seien Sie uns herzlich willkommen. Schließlich sind Sie unser Nachwuchs. So, damit kommen wir wie jeden Mittwoch zuerst zum Bericht aus dem Kabinett.
Herr Hebestreit, bitte. Ja. Vielen Dank. Deutschland wird sich künftig noch stärker an internationalen Polizeimissionen beteiligen. Das Bundeskabinett hat heute beschlossen, dafür die Personalobergrenzen für 3 EU-Missionen, und zwar die Missionen in Armenien, in Georgien und in Somalia, anzuheben. Für die zivile EU-Mission in Armenien wird die Obergrenze von 15 auf 25 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten angehoben. Für die Beobachtermission der Europäischen Union in Georgien steigt das Kontingent von 20 auf 30. Und bei der EU-Mission zum Ausbau der Kapazitäten in Somalia wird die Obergrenze künftig 20 Polizistinnen und Polizisten betragen. Bislang liegt sie bei 10. Zu allen 3 genannten Missionen können darüber hinaus auch zivile Expertinnen und Experten hinzugezogen werden. Mit der Entscheidung, mehr Personal für die Mission bereitzustellen, leistet die Bundesregierung einen wichtigen Beitrag zur gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Und dieses Engagement steht, das wissen Sie, im Einklang mit den Zielen der nationalen Sicherheitsstrategie. Die Änderung der Personalobergrenzen für die einzelnen Missionen müssen nicht vom Bundestag beschlossen werden, da es sich um zivile, unbewaffnete Missionen handelt. Das Kabinett hat heute auch den Entwurf für ein Medizinforschungsgesetz beschlossen. Es geht im Kern darum, klinische Prüfungen von Arzneimitteln zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu entbürokratisieren und damit die Medizinforschung hierzulande weiter zu stärken, ohne dass es Einbußen für die Sicherheit von Patientinnen und Patienten gibt. Künftig soll das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zentraler Ansprechpartner für derartige Zulassungsverfahren sein, und die Genehmigungsverfahren sollen dort gebündelt, verzahnt, beschleunigt werden und auch die Prüfungen vereinfacht. Das Gesetz ist eine Umsetzung der Pharma-Strategie, die das Kabinett im vergangenen Dezember auf den Weg gebracht hat. Ihr Ziel ist es, den Pharma-Standort Deutschland attraktiver zu machen, denn der Pharmasektor hat eine große Bedeutung sowohl für die Gesundheitsversorgung unseres Landes als auch als Wirtschaftsfaktor. In der Wissenschaft gibt es trotz Verbesserung noch einen hohen Anteil kurzzeitiger Arbeitsverträge mit weniger als einem Jahr Laufzeit und insgesamt lange Befristungsphasen. Um denen entgegenzuwirken, hat das Bundeskabinett heute eine Änderung des Befristungsrechts für die Wissenschaft beschlossen. Unter anderem werden Mindestvertragslaufzeiten eingeführt, und zwar für studentisch Beschäftigte von mindestens einem Jahr, für Erstverträge vor der Promotion von mindestens 3 Jahren und für Erstverträge nach einer erfolgreichen Promotion von mindestens 2 Jahren. Und für die Phase nach der Promotion soll ein neues 4+2-Modell eingeführt werden. Die Höchstdauer der Befristung nach einer Promotion soll von ursprünglich 6 damit auf 4 Jahre verringert werden. Eine anschließende Befristung für weitere 2 Jahre ist dann nur noch in Ausnahmefällen möglich. Ziel all dieser Änderungen ist es, die befristeten Regelungen in der Wissenschaft mehr Verlässlichkeit, Planbarkeit und Transparenz für die Beschäftigten zu schaffen. Es geht im Kern darum, angemessene Vertragslaufzeiten zu gewährleisten und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern. Zugleich soll die Attraktivität der Arbeit in der Wissenschaft erhöht und die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschaftssystems hierzulande gestärkt werden. Soweit mein knapper Bericht aus dem Kabinett von heute.
Dann kommen wir gleich zu den Fragen zu den Teilen des Kabinetts, zu den Personalobergrenzen in den Polizeimissionen. Gibt es dazu Fragen? Gibt es Fragen zum Medienforschungsgesetz? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zum Befristungsrecht in Wissenschaft? Herr Czepka fängt mal an, dann Herr Jung.
Genau, an Herrn Hebestreit oder das Forschungsministerium. Diese 4+2-Regelung, da sagen die Gewerkschaften, das wird dazu führen, dass viele versuchen werden, ihre Promotion in 4 Jahren zu machen. Es ist eigentlich eine Verschlechterung. Ich habe mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, das wird ja nicht ohne Burnout funktionieren. Können Sie mir erklären, was genau daran die Verbesserung ist? Also warum ist diese 4+2-Regelung in Ihrem Sinne eine Verbesserung und nicht, wie die Gewerkschaften sagen, eine Verschlechterung?
Das zuständige Fachressort wird sich äußern.
Herzlichen Dank für die Frage. Wie der Regierungssprecher schon gesagt hat, geht es jetzt darum, mit diesem Gesetz einen Rahmen zu schaffen und erstmals überhaupt verbindliche Mindestlaufzeiten einzuführen für Erstverträge. Und das ist das, worauf man sich verständigen konnte und was das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
Zusatz? Das heißt, Sie sehen nicht die Gefahr, dass jetzt jemand, der promoviert, das schneller machen muss, nicht mehr in 6 Jahren, sondern in 4 Jahren und damit gar nicht hinterherkommt?
Wie gesagt, es ist ein Rahmen. Die Notwendigkeit wurde gesehen, überhaupt erstmal Befristungen einzuführen, um diese Anzahl an hohen Verträgen, die sehr kurze, noch viel kürzere Laufzeiten haben, überhaupt zu reduzieren. Das ist das, was dieses Gesetz jetzt erstmal nach der Evaluierung möchte, weil man gesehen hat, dass das ursprüngliche Gesetz von 2006 nicht das gebracht hat, was man erhofft hatte. Und wie sich das dann ausgestaltet, das ist dann auch die Aufgabe in der Umsetzung. Die liegt, wie gesagt, bei den Hochschulen.
Wenn ich das in meinem Sprechzettel richtig entnommen habe, handelt es sich bei dem Modell 4+2 um die Phase nach der Promotion. Also da hat man seine Promotion schon geschafft und dann geht es ja eigentlich um die weitere Verwendung im wissenschaftlichen Betrieb.
Herr Jung dazu.
Herr Büschler, ist das, was jetzt geschaffen wurde, das, was man sich im Koalitionsvertrag 2021 reingeschrieben hat, nämlich bessere Rahmenbedingungen, weil Hochschulvertreter, Studentenvertreter, Promovierendenvertreter, Gewerkschaften, alle kritisieren diesen Entwurf jetzt ganz scharf. Das verschlechtert die Situation und nicht verbessert. Und Frau Schneidewind, können Sie uns sagen, warum die Tarifsperre für den Wissenschaftsbereich nicht gestrichen wird?
Also natürlich ist es eine Verbesserung, wenn wir bisher sehr, sehr kurze Laufzeiten von Verträgen haben und es auch immer wieder zu Kettenverträgen gekommen ist, dass man da Verbesserungen schafft. Dass sich Beteiligte auch noch mehr hätten vorstellen können, das liegt in der Natur der Sache, aber wir halten es auf jeden Fall für eine Verbesserung gegenüber der jetzigen Regelung.
Genau, auch da würde ich gerne anschließen. Ich habe die Frage so verstanden, es ging um vollständige Öffnung fürs Tarifrecht. Herr Jung?
Ich hatte gefragt, warum die Tarifsperre im Wissenschaftsbereich nicht gestrichen wird.
Auch da geht es um den Punkt, Dinge, die möglich sind, zu beschließen. Und es ist ja eine Mitgestaltungsmöglichkeit der Tarifpartner erweitert worden.
Aber die Streichung der Tarifsperre war nicht möglich? Natürlich war sie möglich, das muss man ja einfach nur beschließen. Warum ist eine Verkürzung der Befristungsdauer nach der Promotion eine Verbesserung, Herr Hebestreit?
Ich glaube, es geht um Mindestlaufzeiten und die Praxis, die vorher vorlag, war, dass immer wieder auch nach Promotion mit Befristungen statt mit entfristeten Verträgen, das ist ja eine andere Variante, die man auch in den Blick nehmen kann, dass also reguläre, unbefristete Anstellungsverhältnisse auch gewählt werden können. Also insofern ist die Frage, dass man Befristungen reguliert, um eben nicht ständig Kettenverträge abschließen zu müssen und dadurch auch eine Planbarkeit für das eigene Leben und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Beschäftigten hinzukriegen, durchaus eine Verbesserung, Herr Jung.
Mit dem Gesetz geht es ja darum, von 2007 damals die Besonderheiten der Wissenschaft anzuerkennen. Und diese bleiben auch im Rahmen dieses Gesetzes gewahrt.
Zusatz?
Das beantwortet jetzt trotzdem die Frage, warum die Tarifsperre nicht gestrichen wird. Die ist ja möglich. Und Sie meinten, Sie haben das gemacht, was möglich war. Das haben Sie ja nicht gemacht.
Also das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist ja gemacht worden im Ursprung, um Besonderheiten des Wissenschaftsbereichs Rechnung zu tragen. Und das ist das, was ich an der Stelle dazu sagen kann. Ich kann gerne noch mal schauen, ob wir es nachrechnen können. Aber das ist das, was ich dazu jetzt sagen kann.
Danke. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Gut, dann kommen wir zu anderen Themen. Dann fangen wir mal in der Mitte an. Bitte, da sind wir.
Dankeschön, Martina Herzog, DPA. An das BMG. Der Bundesrechnungshof bemängelt nach einem Medienbericht, dass das BMG gegen Vergaberecht und Geheimschutz verstoßen habe, indem es den Auftrag für eine Corona-Impfkampagne an die Agentur Brinkert-Lück übertragen hat. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
Erstmal vielen Dank. Das BMG teilt die Einschätzung des Rechnungshofs ausdrücklich nicht. Die Unterbeauftragung der Agentur Brinkert-Lück ist mündlich mit der Rahmenvertragsagentur Scholz & Friends erfolgt und erfüllt damit aus Sicht des BMG die Vergabe- und vertragsrechtlichen Vorgaben. Das haben wir auch schon ausführlich im Parlament auf entsprechende Anfragen dargelegt. Im Übrigen, wenn man diesen Bericht sich betrachtet, es kann der falsche Eindruck entstehen, als würde es sich mit der mündlichen Absprache um einen 45-Millionen-Euro-Auftrag handeln. Das ist nicht der Fall. Die Agenturleistungen, über die wir sprechen, waren mit 865.000 Euro angesetzt. Der Rest sind Ausgaben für Plakate, Spots, Anzeigen etc.
Zusatz? Nachfrage. Wie erklären Sie sich denn, dass der Bundesrechnungshof zu dieser Einschätzung gekommen ist, zu der er gekommen ist?
Wie gesagt, das BMG teilt die Einschätzung des Rechnungshofs ausdrücklich nicht. Da ist alles gesagt.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist der Kollege hinten dran. Da. Das ist richtig?
Ja, das ist richtig. Dankeschön. Entschuldigung. Die Anhänger der PKK haben gestern Abend in Hannover den türkischen Konsulat angegriffen. Gibt es eine Reaktion der Bundesregierung?
Mein Mikro ist noch nicht offen. Ach so, sind Sie für Hannover zuständig?
Nee, aber es geht um eine Auslandsvertretung. Ja, vielen Dank für die Frage. Der gestrige Übergriff vermummter Personen auf das türkische Generalkonsulat in Hannover, wie Sie ja auch richtig sagen, ist der Bundesregierung bekannt und wir verurteilen ihn aufs Schärfste. Gewalt gleich welcher Couleur hat in unserer Gesellschaft keinen Platz und das gilt natürlich im besonderen Maße auch für die unter besonderem Schutz stehenden Auslandsvertretungen in Deutschland. Zu diesem Thema stehen wir natürlich mit der türkischen Seite in Kontakt und wir hoffen, dass die Täter jetzt schnell ermittelt und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.
Zusatz. In der jüngsten Vergangenheit gab es auch Angriffe auf türkische Einrichtungen von der PKK, insbesondere auf Moscheen. Die türkische Community ist sehr besorgt über die Übergriffe. Was tun die deutschen Sicherheitsbehörden, um die Sicherheit der türkischen Community zu sichern?
Das geht sicher gleich ans BMI, aber ich wollte noch mal einmal klarstellen, dass wir jetzt keine Erkenntnisse zu der Urheberschaft haben. Da läuft ja, wie gesagt, gerade die Ermittlungen. Insofern noch mal, wir verurteilen diesen Angriff und der muss jetzt schnell aufgeklärt werden und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.
Ich kann vielleicht ganz kurz dazu nur ergänzen, dass die Sicherheitsbehörden das selbstverständlich im Blick haben und alles in ihrer Macht Stehende tun, um Gewalt gegen sämtliche Einrichtungen und gegen sämtliche Gruppierungen bei uns zu verhindern. Und auch in diesem spezifischen Fall wird es Ermittlungsmaßnahmen geben, um das näher aufzuklären.
Weitere Fragen dazu? Herr Jung? Da vorne.
Ja. Ja, mir wäre auch neu, dass jetzt die Täter schon ermittelt waren. Haben Sie denn Hinweise auf Täterschaften, Herr Wagner?
Herr Jung, ich habe nur ich glaube, es gab eine Pressemitteilung des türkischen Außenministeriums, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, aber ich habe keine Hinweise unsererseits darauf, wer da der Urheber ist. Insofern müssen wir auf die Ermittlungen jetzt der Innenbehörden warten.
Gibt es weitere Fragen zum Angriff auf das türkische Generalkonsulat? Das sehe ich nicht. Dann machen wir jetzt Nembatte.
Bitte schön. Alexander Budwig, die Hauptstadtstudio. Herr Hebestreit, Herr Haufe, am Sonntag dürfen wir alle ja wieder die Uhren vorstellen und eine Stunde weniger schlafen. Eigentlich sollte das ja schon längst passé sein. Irgendwie kommt man da auf EU-Ebene nicht voran. Wie ist denn da der aktuelle Stand und wird Deutschland vielleicht nochmal eine Initiative dahingehend starten? Denn bei Umfragen sagen ja regelmäßig 3/4 der Befragten, dass sie eigentlich gegen die Zeitumstellung sind.
Da muss ich mir jetzt wirklich überlegen. Ich glaube, das ist mir überhaupt noch nicht im Regierungshandel aktiv begegnet. Ich weiß, es ist auf EU-Ebene immer wieder ein Thema gewesen. Mir geht es persönlich so, dass ich mich im Frühjahr immer ärgere und im Herbst immer freue und am Ende hebt sich das auf. Weiß nicht, ob das die Massen bewegt. Ich mache mich gerne noch mal kundig, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich von keinen Initiativen berichten und auch beim vergangenen EU-Gipfel letzte Woche in Brüssel hat das keine Rolle gespielt.
Ergänzung, Herr Haufe? Nein. Weitere Fragen zur Zeitumstellung? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dran mit einem neuen Thema.
Ich wollte zur UN-Resolution zu Gaza kommen. Herr Wagner, da wurde ja einerseits gesagt, dass die Hamas alle Geiseln freilassen muss in Gaza. Das ist bisher nicht geschehen und Israel hält sich auch nicht an die geforderte Waffenruhe, genauso wenig wie die Hamas, was man bisher weiß. Auf Israel haben sie Einfluss. Welche Konsequenzen hat jetzt die Nichtbefolgung der Resolution des UN-Sicherheitsrats aus Ihrer Sicht?
Ja, vielleicht mal noch mal einordnend, Herr Jung, die Außenministerin hat sich dazu ja auch gestern eingelassen. Wir begrüßen, dass der Sicherheitsrat am Montag diese Resolution verabschiedet hat, die, wie Sie ja sagen, eine sofortige Waffenruhe für den Monat Ramadan fordert und zu einem nachhaltigen, dauerhaften Waffenstillstand führen soll. Das entspricht ja dem, was wir auch zum Beispiel beim Europäischen Rat, aber auch an anderer Stelle immer wieder gefordert haben, dass es zu einem sofortigen humanitären Feuerpause kommt, die es eben ermöglicht, dass die Geiseln freikommen und eben auch mehr humanitäre Hilfe nach Gaza kommt. Ich glaube, es ist jetzt im Grunde so, das zentrale Organ der Vereinten Nationen haben da jetzt in einer wichtigen Frage eine Entscheidung getroffen und natürlich müssen sich alle Akteure daran halten und sie gibt ja vor, was die Seiten zu tun haben.
Ja, aber Israel hält sich ja nicht daran. Was folgt daraus?
Naja, Israel verteidigt sich erst einmal selbst. Das haben wir ja hier immer wieder dargestellt. Es ist immer noch so, dass weit über 100 Menschen in der Hand der Hamas sind als Geiseln. Und gleichzeitig ist es so, dass das Leid mit Blick auf die humanitäre Lage in Gaza unendlich groß ist und natürlich die israelische Regierung angehalten ist, mehr dafür zu tun, dass humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt. Ich glaube, wir haben schon oft hier dargelegt, in was für einer komplexen, von Dilemmatern behafteten Situation dieser Konflikt sich bewegt. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, und das tun wir als Bundesregierung, das tut die Außenministerin, das tun aber auch andere Mitglieder des Kabinetts und auch der Bundeskanzler, zu schauen, welchen Unterschied wir machen können. Und dazu sind wir mit unseren internationalen Partnern, aber eben auch mit der israelischen Regierung, kontinuierlich im Austausch und im Gespräch.
Lassen wir Herrn Tufik Nier, dann sind Sie wieder dran, Herr Rügel.
Herr Wagner, Sie betonen immer wieder das Selbstverteidigungsrecht Israel. Ist das Töten von über 32.000 Palästinensern, unter ihnen mehr als 10.000 Frauen und Kinder, noch Selbstverteidigung?
Ja, Herr Tufik Nier, wir betonen das Leid auf beiden Seiten. Es ist ja, wie ich sage, eine wahnsinnig komplexe Situation. Es ist halt eben so, dass nach wie vor täglich Angriffe von der Hamas auf Israel gehen, dass die Hamas weiterhin das Existenzrecht des Staates Israel in Frage stellt, dass weiterhin weit über 100 Menschen, darunter Frauen, Kinder, in der Hand der Hamas als Geiseln sind in Gaza. Und es ist auf der anderen Seite zugleich eben so, dass es ein unglaubliches Leid in Gaza gibt mit Blick auf die humanitäre Lage, dass Menschen dort hungern, dass nicht genug humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt und dass wir da natürlich auch sehr deutlich sind und erwarten, dass die israelische Regierung ihren Verpflichtungen aus dem humanitären Völkerrecht mit Blick auf den Schutz der Zivilbevölkerung nachkommt.
Herr Juncker?
Ja, nochmal zur Resolution. Also das Neue ist ja, dass es jetzt eine Entscheidung des UN-Sicherheitsrats gibt. Und Sie sagen ja selbst, Israel muss sich daran halten. Was passiert, wenn Israel sich nicht daran hält?
Die Hamas muss sich auch an diese Resolution halten, im Übrigen. Ja, also ich habe ja dargelegt, naja gut, aber die Frage ist ja, wie kommen wir zu einer nachhaltigen Lösung? Und eine nachhaltige Lösung sieht halt eben auch vor, dass die Hamas ihre Angriffe einstellen muss und die Geiseln freilassen muss. Und gleichzeitig ist es so, dass mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen kommen muss. Und für diese beiden Aspekte ist es halt wichtig, dass wir schnell zu einer humanitären Feuerpause kommen.
Ich hatte Sie so verstanden, dass die Feuerpause ermöglichen würde, die Geiseln freizulassen. Jetzt hatten Sie gerade gesagt, dass die Geiseln freigelassen werden müssen. Und dann kommt es zur Feuerpause?
Also Herr Jung, ich lasse mir jetzt von Ihnen die Worte nicht im Mund herum, denn ich glaube, unsere Haltung ist sehr klar. Unsere Haltung ist doch sehr klar. Es braucht eine humanitäre Feuerpause, weil wir auch in eine nachhaltige Lösung dieses Konflikts kommen wollen. Und diese Feuerpause ist wichtig dafür, dass die Geiseln freikommen und dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt.
Ja, Kollege.
Ja, die Ministerin war jetzt fünften oder sechsten Mal, in der Region, sechsten Mal in Israel. Was hat sie das letzte Mal, also jetzt vor zwei Tagen oder gestern, konkret erreicht durch ihre Reise?
Ich verstehe Ihren Frust, dass wir noch nicht in einer schnellen Lösung dieses Konflikts sind. Aber ich will einfach nochmal aufblättern, dass es ein wahnsinnig komplexer Konflikt ist und ein Konflikt ist, auf den Seiten es nur Leid gibt und unheimlich viele Dilemmata und auch keine schnelle Lösung. Insofern machen wir das, wofür wir da sind und wofür wir ja auch als Verantwortung einstehen. Wir probieren, jeden Stein umzudrehen und die Millimeter an Fortschritte zu gehen, die möglich sind. Das ist zum einen die Frage humanitärer Zugang nach Gaza, die Frage, wie über den Landweg, wie über die Grenzübergänge nach Gaza mehr humanitäre Hilfe reinkommen kann. Das ist wichtig, weil das der effektivste Weg ist, die Bevölkerung in Gaza zu versorgen mit dem, was sie braucht. Das sind Fragen, wie wir in einen politischen Prozess kommen können, an dessen Ende dann eine Zwei-Staaten-Lösung stehen muss, weil wir der Überzeugung sind, dass das der einzige Weg ist, diesen Konflikt, den Nahostkonflikt, nachhaltig zu lösen. Das ist der Austausch mit unseren Partnern in der Region, die da eine wichtige Rolle spielen. Das sind unsere Bemühungen, die Geiseln frei zu bekommen. Insofern machen wir Tag und Nacht nichts anderes, um uns da einzubringen und zu schauen, dass wir vorankommen an konkreten Punkten.
Ja, das war jetzt auch ganz allgemein, auch die letzten Wochen haben Sie das Gleiche gesagt, aber was war konkret, also gab es konkrete Fortschritte, auch in kleinen Schritt, Millimetern?
Naja, Sie haben ja sicherlich mitbekommen, dass wir zum Beispiel Airdrops machen, wo die Kollegen des BMVG sicher nochmal weiter ausführen können. Sie haben sicher mitbekommen, dass es Diskussionen und Gespräche zu einem maritimen Korridor nach Gaza gibt. Sie haben sicher mitbekommen, das hat die Ministerin ja auch sehr öffentlich rausgestellt bei ihrem jüngsten Besuch nochmal, über welche Themen wir mit der israelischen Regierung sprechen mit Bezug auf humanitären Zugang. Insofern mache ich mir Ihre Einschätzung da jetzt nicht zu eigen, dass es keinen Fortschritt gibt.
Herr Jung?
Verstehe ich Sie richtig, dass die Weigerung der israelischen Seite, sich an die Entscheidung des UN-Sicherheitsrats zu halten, keine tatsächlichen Konsequenzen aus deutscher Sicht haben wird?
Herr Jung, der Beschluss des UN-Sicherheitsrats ist in jedem Fall mal politisch bindend und daran haben sich alle zu halten.
Ja, und wenn das nicht passiert, was ja Tatsache ist, dann hat das trotzdem keine Konsequenzen aus deutscher Sicht.
Ich lasse mich jetzt hier nicht auf die Spekulationen festnageln darauf, was morgen oder übermorgen ist. Ich glaube, was wichtig ist, ist doch, was unsere Haltung ist und an welchen Stellschrauben wir probieren zu drehen und welche Positionen wir vertreten und wo wir probieren, das Leid der Menschen in Gaza zu lindern und gleichzeitig auf diesen Konflikt und auf die beteiligten Seiten einzuwirken, dass wir in eine nachhaltige Lösung dieses Konflikts kommen.
Gibt es weitere Fragen zu Gaza? Das sehe ich nicht. Dann hat Frau Herzog die nächste Frage.
Das war's.
Also das hat sie sich erledigt. Dann ist Herr Krämer dran.
Krämer ist da. Ich hätte eine Frage zur Tarifeinigung bei der Deutschen Bahn an Herrn Hebestreit vielleicht. Wie bewertet der Kanzler die Tarifeinigung und das gefundene flexible Arbeitsmodell? Und vor dem Hintergrund, dass Herr Wissing gestern gesagt hatte, dass so ein Tarifkonflikt in der Art und Weise nicht Schule machen sollte, sich nicht wiederholen sollte, plant die Regierung irgendwelche Konsequenzen aus diesem Konflikt?
Die Regierung hat ja doch weit überwiegend ständig darauf hingewiesen, dass es Tarifautonomie in diesem Land gibt und dass man sich aus Arbeitskämpfen heraushält. Das bleibt auch weiterhin die Linie dieser Bundesregierung. Der Kanzler hat unlängst seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass man, ich sage es mal in meinen Worten, bei der Bahn oder in dem Konflikt zu Potte kommt. Das ist jetzt geschehen. Insofern ist erstmal, dass es eine gütige Einigung gibt, ist gut, dass die Fahrgäste der Deutschen Bahn mit einer gewissen Zuversicht in die Osterfeiertage reisen können. Das ist auch gut, aber jetzt das konkrete Ergebnis bewerten und mit seinen Auswirkungen, das liegt nicht an der Regierung. Das sind Entscheidungen der Tarifparteien und die gilt es auch zu kommentieren.
Also keine Konsequenzen?
Nein.
Kann ich noch eine ganz andere Frage stellen, weil am Freitag ja
Machen Sie mal weiter, Herr Rämer.
Nur eine Verständnisfrage, weil Freitag ja keine PK ist. Wie ist es mit den Terminen des Kanzlers? Kommen die heute, morgen oder gar nicht?
Die kommen gar nicht. Der Bundeskanzler gönnt sich ein paar freie Tage, ist natürlich als Kanzler immer im Amt, aber nicht in Berlin. Dazu? Dann, Frau Herzog, fragen Sie direkt dazu.
Also ein paar spannende Details für uns, womit Herr Scholz seine freien Tage verbringt.
Ich
gehe davon aus, dass er nicht Ostereier sucht, aber ansonsten ein paar freie Tage gemeinsam mit seiner Gattin genießt.
Gut, Herr Kollege, wir machen da weiter.
Ja, André Goldschmidt, Deutsche Welle Lateinamerika, für Herr Hebestreit oder für Herr Wagner. Zum Thema Venezuela, da scheint der Wahlprozess nicht reibungslos zu laufen. Das größte Oppositionsbündnis sagt, die gewünschte Kandidatin konnte nicht registriert werden. Die Frage also, die Position der Bundesregierung und ob da bilateral gesprochen wird oder werden wird.
Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht einmal zur Einordnung. Venezuela leidet ja unter einer lang anhaltenden politischen und sozialen Krise. Insofern sind freie, faire und glaubwürdige Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen der Schlüssel für eine friedliche und demokratische Zukunft Venezuelas und die Lösung der anhaltenden politischen Krise. Insofern unterstützen wir weiter die Forderungen nach freien Wahlen und wir sind besorgt angesichts der Berichte anhaltender Menschenrechtsverletzungen in Venezuela, der willkürlichen Festnahme von Personen im Umfeld der Opposition. Und es ist ja ganz klar, dass zum Abhalten freier und fairer Präsidentschaftswahlen gehört, dass diese unter ordentlichen Rahmenbedingungen stattfinden. Und darauf hatte sich ja eigentlich auch die Regierung Venezuelas und die Opposition im sogenannten Abkommen von Barbados im Oktober 2023 geeinigt. Und wir sehen jetzt mit Sorge, dass es da Rückschritte gibt bei der Umsetzung dieses Abkommens.
Ja, und ob es bilateral auch gesprochen wird oder gesprochen werden wird?
Wir haben mit der derzeitigen Regierung anlassbezogen und nur auf Arbeitsebene Kontakt. Aber meine oder unsere Position zu den Wahlen in Venezuela habe ich ja eben hier zum Ausdruck gebracht.
Und zu diesem punktuellen Fall von der Kandidatin Corina Yoris, die nicht registriert werden konnte?
Also da glaube ich, kann ich sagen, dass wenn die Vorwürfe, dass Frau Yoris gezielt an der Registrierung gehindert wurde, vollumfänglich zutreffen, dann würde das eben diesem Abkommen von Barbados eindeutig widersprechen.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Venezuela? Sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dran mit einem neuen Thema.
Ich wollte zu der Causa Assange kommen. Da gab es ja jetzt eine vorläufige Entscheidung des britischen High Courts. Das ist keine Auslieferung von Herrn Assange an die USA gibt. Herr Hebestreit, freut sich der Kanzler darüber? Da hatte sich ja Anfang März gegen die Auslieferung ausgesprochen. Also ich kann mir vorstellen, das ist jetzt in seinem Sinne gewesen. Und Herr Wagner, wie bewertet das die Außenministerin?
Der Bundeskanzler fühlt sich in seiner Position bestätigt, der das Vertrauen in die britische Gerichtsbarkeit angeht.
Aber seine Position war ja auch, dass er gegen die Auslieferung ist.
Und wir haben immer wieder betont, dass es eine britische Gerichtsbarkeit gibt und dass wir darauf vertrauen. Und das zeigt sich auch in diesem Fall.
Dem würde ich mich anschließen. Ich finde auch, aus unserer Sicht zeigt die gestrige Entscheidung vor allen Dingen eins, nämlich, dass die britische Justiz unabhängig und unparteiisch arbeitet. Und im Übrigen kann ich Sie ja auch auf unsere Einlassung auf der Plattform X von gestern verweisen, nochmal zu dem Fall.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Assange? Gibt es andere Fragen?
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Bitteschön. Wo sind wir denn? Da sind wir. Da sind wir. Jetzt.
Ja, Richard Burke der Deutschen Welle. So eine Frage zur indischen Justiz. Herr Wagner, ich komme zurück auf den Fall des verhafteten Oppositionspolitiker Arvind Kejriwal. Nachdem Ihr Kollege den Fall am Freitag kommentiert hat, wurde der stellvertretende Botschafter in Delhi vom dortigen Außenministerium einbestellt. Heute ist das auch seiner amerikanischen Amtskollegin passiert, in ähnlichen Umständen. Wie bewertet das AA diese Reaktion seitens der indischen Regierung? Sehen Sie die als verhältnismäßig? Haben Sie dafür Verständnis? Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Walker. Es ist ja in der Tat so, dass sich mein Kollege letzte Woche hier zu dem Fall eingelassen hatte. Insofern habe ich da jetzt auch keinen neuen Stand. Aber lassen Sie mich nochmal sagen, dass, wie Sie ja schon gesagt haben, das Thema erörtert worden ist mit der indischen Seite am Samstag. Und lassen mich aber auch nochmal betonen, dass wir, also Indien und Deutschland, ein großes Interesse an einer vertieften Kooperation haben und da auch vertrauensvoll zusammenarbeiten. Insofern würde ich jetzt ungern hier aus vertraulichen internen Gesprächen berichten.
Darf ich nachfragen? Also Sie und Herr Hebestreit haben gerade vollste Vertrauen in die britische Justiz geäußert. Haben Sie auch vollstes Vertrauen in die indische Justiz?
Die indische Verfassung, und das kann ich ja aus eigener Ansicht sagen, ich war ja selbst in Indien auf Posten, garantiert grundlegende Menschen- und Freiheitswerte. Und diese demokratischen Werte teilen wir mit Indien als einem wichtigen Partner in Asien.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Indien? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen? Herr Jung.
Vielleicht kann Herr Kollatzen uns nochmal sagen, wann es den letzten Hilfsflug über Gaza gab, der Bundeswehr?
Sie können da gerne nochmal bei der Luftwaffe genau fragen, aber ich meine gestern, wir haben damit 8 Flüge mit etwas über 45 Tonnen Hilfsgütern verflogen.
Und gibt es diese Woche noch einen?
Das können wir noch nicht genau sagen, weil wir den Planungen der zentralen Planung der Flugleitung vor Ort unterliegen. Die wird durch Jordanien gemacht und da kommt es immer darauf an, was gerade bereitsteht, welche Flugzeuge aus verschiedenen Nationen vor Ort sind und bereit sind. Und davon abhängig wird dann die Flugplanung gemacht.
Gibt es weitere Fragen zur Flugplanung für Hilfsflüge? Sehe ich auch nicht. Gibt es noch andere Themen? Das sehe ich auch nicht. Dann bedanke ich mich für heute. Ich wünsche ein schönes Osterfest und ansonsten einen schönen Tag.